HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Himmel und Erde. Steht der Vatikan vor dem Bankrott? Ein gerade in Italien erschienenes Buch behauptet das. Wir klären, was davon zu halten ist und wie der Vatikan auf die Vorwürfe reagiert. Außerdem, Verteidiger des Glaubens, ein neuer Kinofilm beleuchtet die Rolle Josef Ratzingers in der katholischen Kirche. Schärfere Abgrenzung nach rechts? Nach dem Rücktritt von Bischof Renzing muss die sächsische evangelische Landeskirche ihren zukünftigen Kurs klären. Und dann habe ich heute auch wieder ein Himmel und Erde Sonntagsthema für Sie. Da geht es ums herbstliche Loslassen, um die religiöse Gelassenheit. Genauer gesagt geht es um ein Lob des Fatalismus. Papst Franziskus ist ja eigentlich mal angetreten mit dem Vorhaben, im Vatikan aufzuräumen. Und dazu gehört auch die vatikanische Finanzpolitik. Sie sollte seriöser werden und transparenter. Aber das ist ihm bisher offenbar noch nicht so gelungen. Jedenfalls, wenn man dem italienischen Journalisten Gianluigi Nuzzi glaubt. Mit einem neuen Buch hat der in diesen Tagen für dramatische Schlagzeilen gesorgt. Vatikan vor der Insolvenz heißt es da. Es ist vom heiligen Crash die Rede und davon, dass Franziskus selbst in der Schuldenfalle sitzt. Auf jeden Fall zeichnet Gianluigi Nuzzi ein düsteres Bild der vatikanischen Finanzlage.
Demnach beendete die Güterverwaltung des Heiligen Stuhls 2018 erstmals ein Jahr im Minus. Die Personalausgaben des Vatikan steigen unkontrolliert, die Einnahmen gehen zurück. Das Defizit ist in den letzten Jahren quasi um 300% gestiegen. Der Peterspfennig, die Spenden für den Papst sind um 40% gesunken. Alle Indikatoren sind im roten Bereich und die Immobilien sind auch schlecht verwaltet. Die Antwort des Vatikan: Hier gibt es keinen Kollaps und keine Zahlungsunfähigkeit. Das Minus in der Bilanz der Güterverwaltung sei lediglich dem Umstand geschuldet, dass man investieren musste, um ein katholisches Krankenhaus und die Arbeitsplätze dort zu retten. Das Finanzgebaren des Vatikan wird dennoch überprüft, und zwar von den eigenen Staatsanwälten. Die sind auf eine verdächtige Transaktion aufmerksam gemacht worden. Es geht um ein Immobiliengeschäft, das Angestellte des Staatssekretariats in London getätigt haben. Eine Luxusimmobilie im Stadtteil Chelsea wurde für einen dreistelligen Millionenbetrag erworben, sagt der Journalist Emiliano Fittipaldi. Anstatt den Kauf direkt abzuwickeln über eine Gesellschaft des Heiligen Stuhls, um Transparenz zu garantieren, wird ein Mittelsmann eingeschaltet, der seinerseits allein 10 Millionen Euro Provision erhält. All das hat die vatikanischen Staatsanwälte aufgeschreckt, die nun ermitteln wegen des Verdachts der Korruption und der Geldwäsche. Die Anlage gilt als äußerst riskant und wirft die Frage auf, wie die größte und wichtigste Abteilung im Vatikan, das Staatssekretariat, mit seinen Finanzen umgeht. 650 Millionen Euro sollen hier verwaltet werden. Die Gelder stammen aus den Diözesen, aber auch aus Spenden, die über den sogenannten Peterspfennig eigentlich die karitative Arbeit des Papstes unterstützen sollen. Die deutschen und amerikanischen Bistümer sind die reichsten der Welt und diejenigen, die am meisten in diese wohltätigen Fonds investieren, die dann das vatikanische Staatssekretariat verwaltet. Es ist also sicher, dass Gelder, die die Deutschen für die Armen bestimmt hatten, die Armen nicht erreicht haben, sondern in Luxushäusern im Zentrum von London gelandet sind. Seit Jahren berichten Journalisten wie Fittipaldi oder Nuzzi über Finanzskandale im Vatikan. Die Päpste haben darauf reagiert und beispielsweise Gesetze gegen Geldwäsche verschärft oder das Personal ausgetauscht. Die für den jüngsten Finanzskandal verantwortlichen Prälaten sind von Papst Franziskus bestätigt bzw. eingesetzt worden. Es gibt keine Professionalität. Manchmal stürzt man sich fahrlässig oder vorsätzlich in gewagte Unternehmungen, ohne die Risiken zu verstehen. Und das nur, weil es um viel Geld geht. Wir sprechen über eine Summe von nahezu 1 Milliarde Euro, die von Menschen verwaltet wird, die nicht wirklich kompetent sind. Eine Sorge hat Emiliano Fittipaldi allerdings nicht, dass der Vatikan vor der Insolvenz steht. Dazu sei der Heilige Stuhl immer noch zu reich. Aber die Kardinäle verwalten diese Reichtümer immer noch ohne Transparenz. Dass die Bilanzen im Minus sind, halte ich für nebensächlich. Es würde reichen, 3-4 Immobilien zu verkaufen und die roten Zahlen werden schwarz.
Mangelnde Transparenz und inkompetente Finanzverwaltung, das wirft der italienische Enthüllungsjournalist Gianluigi Nuzzi dem Vatikan vor. Demzufolge ist es Papst Franziskus bisher nicht gelungen, in der vatikanischen Finanzbehörde aufzuräumen, Tilman Kleinjung berichtete. Und wir bleiben noch bei den Interna des Vatikan. 7 Jahre lang hat sich der britisch-deutsche Filmregisseur Christoph Röhl mit dem Vatikan beschäftigt. Genauer gesagt mit Josef Kardinal Ratzinger, dem früheren Chef der Glaubenskongregation, dem späteren Papst Benedikt XVI. Ratzinger galt ja in den 60er Jahren als einer der großen und hoffnungsvollen Reformer des Katholizismus. Aber dann machte er eine Kehrtwende und wurde zu dem vielleicht einflussreichsten Bewahrer des bestehenden Systems. Als solchen zeigt ihn Christoph Röhl in einem neuen Film, der an diesem Donnerstag in die Kinos kommt.
Habemus Papam, Sancte Romanae Ecclesiae, Kardinalem Ratzinger.
Es sind die Bilder des umjubelten neuen Papstes Benedikt XVI., die Christoph Röhl zu Beginn seines Dokumentarfilms zeigt. Die Euphorie eines historischen Moments, mit der er Fallhöhe aufbaut für seinen tragischen Helden Josef Ratzinger. Denn in den folgenden 90 Minuten können die Zuschauer dabei zusehen, wie Josef Ratzinger als Theologe, Glaubenspräfekt und schließlich als Papst scheitert, bei seiner Mission den absolut wahren Glauben zu verteidigen gegen die von ihm so negativ bewertete moderne Welt. Josef Ratzinger, der oft so scheu und wirklichkeitsfern wirkende Theologenpapst, so die These von Verteidiger des Glaubens, er habe ein System stabilisiert, das den Machtmissbrauch und die sexuelle Gewalt in katholischen Einrichtungen stillschweigend duldete und somit möglich machte. Das zeigt Christoph Röhl am Beispiel der Missbrauchsfälle in Irland und anhand des Skandals um den Orden der Legionäre Christi. Dessen Gründer, der mexikanische Priester Marcial Maciel, hat sich selbst an Kindern vergangen. Informationen darüber lagen Josef Ratzinger, dem damaligen Glaubenspräfekten im Vatikan, laut Film spätestens seit 1907. Und 90 vor.
Die Kirche erschien in einem Verfallsprozess. Gläubigenzahlen gehen zurück, Priesterzahlen gehen zurück, Moral geht zurück. Und wenn man ertrinkt, ergreift man jeden Strohhalm. Und diese Gemeinschaften boten an eine absolute Papsttreue, ein absolutes Verfechten der Linie, der Intentionen der Päpste. Ja, und welchem Feldherrn sind Bundesgenossen nicht willkommen?
Der Theologe Wolfgang Beinert sowie andere Ratzinger-Kenner und Weggefährten stützen die Aussagen des Films mit ihren Statements. Alles in allem erzählt Filmemacher Christoph Röhl damit nichts Neues. Aber in seiner analytischen Schärfe entwickelt der Film eine ungeheure Wucht. Josef Ratzinger steht in Röhls Film beispielhaft für einen bestimmten Typ des Klerikers, der das Ansehen der Kirche über das Leid der Opfer stellt.
Verteidiger des Glaubens, so heißt der Film von Christoph Röhl, der in dieser Woche in die Kinos kommt. Unsere Reporterin Antje Dechert hat ihn schon gesehen. Ein Film über Josef Kardinal Ratzinger, dessen Lebensaufgabe es ja war, die Kirche und ihre Werte zu bewahren, der sie aber stattdessen in ihre wohl größte Krise führte. Meine Empfehlung, unbedingt sehenswert. Für die evangelische lutherische Landeskirche in Sachsen ist es ein mittleres Erdbeben. Vor gut 2 Wochen kündigte Landesbischof Carsten Renzing seinen Rücktritt an. Zuvor hatten ihn mehrere hundert Kirchenmitglieder in einer öffentlichen Petition aufgefordert, sich deutlicher von rechtsnationalen Gruppierungen und Institutionen abzugrenzen. Als dann Texte auftauchten, in denen Renzing selbst sich nationalistisch und demokratiefeindlich geäußert hatte, wenn auch vor Jahrzehnten, zog er die Reißleine. Am vergangenen Montag nun hat die sächsische Kirchenleitung über den Fall beraten und sie hat den Rücktritt des Bischofs angenommen. Sie will nun vor der Neuwahl eines Bischofs oder einer Bischöfin den Kurs der Landeskirche neu bestimmen. Bastian Brandau hat die Erklärung der Kirchenleitung für uns verfolgt.
Wir haben also nach langer und intensiver Beratung, in der Tat intensiver Beratung, beschlossen, das Einvernehmen herzustellen mit dem Wunsch des Landesbischofs Dr. Carsten Renzing, aus dem Amt scheiden zu wollen.
So erklärt Otto Guse, Präsident der Landessynode der Evangelischen Landeskirche Sachsen, dass diese auf ihrer Sitzung das Rücktrittsgesuch des Landesbischofs Carsten Rentzing annimmt. Rentzing hatte seine Mitgliedschaft in einer pflichtschlagenden Verbindung verschwiegen, ebenso einen Vortrag in einer der neuen Rechten zuzuordnenden Vereinigungen. Gemeinsam mit deren Leiter, so war vor knapp 2 Wochen bekannt geworden, hatte er außerdem zu Studienzeiten Texte verfasst, die Kirchenleitung als, Zitat, elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich einstuft. Rentzing befindet sich derzeit im Urlaub, wird noch bis Ende des Monats im Amt bleiben. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin soll Anfang März gewählt werden. In einer erweiterten Präsidiumssitzung will man sich in der Evangelischen Landeskirche in Sachsen nun mit den inhaltlichen Fragen auseinandersetzen, die nicht nur Rentzings Wirken in extrem rechten Kreisen, sondern auch der aus liberalen Kreisen kritisierte Umgang mit der in Sachsen starken AfD hervorbringt.
Wie gehen wir eigentlich mit der Frage um, was ist rechtsextrem und was ist ein wertekonservativer Christ? Das heißt also, wir wollen festlegen oder uns darüber beraten, inwieweit die Bergpredigt zum Beispiel als Prüfstein genutzt werden kann, um zu sagen, lieber Bruder, schau dir die Bergpredigt an. Wenn du danach lebst, dann bist du ein wertekonservativer Christ. Wenn du das nicht tust, dann bist du für uns ein Heide oder Zöllner. Das heißt, wir werden uns also tatsächlich mal damit beschäftigen müssen, dass wir hier klare Abgrenzungen schaffen. Das ist bis jetzt nicht gewesen, das ist meines Erachtens ein Teil des Problems.
Soll heißen, in Sachsen, dem Bundesland, in dem der NSU jahrelang Unterschlupf fand, in dem erst die NPD und nun die AfD extrem rechte Positionen im Landtag vertritt, hat die Evangelische Landeskirche nach eigenem Bekunden den klaren Umgang mit dem Rechtsextremismus vernachlässigt. Das soll nun nachgeholt werden. Hans-Peter Vollbach, Präsident des Sächsischen Landeskirchenamtes.
Die Landeskirche hat sich in der Vergangenheit gegen Rechtsextremismus und gegen Extremismus in jeder Form gewandt, auch gegen Radikalismus. Die Landeskirche vertritt ein christliches Weltbild und die Frage wird sein, und das ist das Schwierige, an einzelnen Positionen, an einzelnen Formulierungen abzuprüfen, ob das dem Evangelium entspricht oder nicht.
Darüber streiten in der Sächsischen Landeskirche linke und liberale Christen mit Konservativ-Reaktionären, die oft mit der AfD sympathisieren. Anhänger des scheidenden Bischofs waren auch an diesem Abend zahlreich vor dem Gebäude der Landeskirche erschienen, machten sich akustisch auch während der Pressekonferenz bemerkbar. Wie mit ihren Forderungen nach einem Bleiben des Bischofs umgehen? Noch einmal Otto Guse, Präsident der Landessynode.
Ich werde den Leuten das sagen, was ich auch schon im Gottesdienst bei uns in Falkenstein-Grünbach gesagt habe. Ich muss das Wort eines Landesbischofs respektieren. Wenn er sagt, ich sehe nur eine Möglichkeit, die Einheit der Landeskirche wiederherzustellen, indem ich mein Amt zur Verfügung stelle, dann kann ich nicht ihn zwingen, gegen seinen Willen Landesbischof zu sein, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
Über eine neue Aufgabe für Rentzing in der Evangelischen Landeskirche werde man gemeinsam mit ihm nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub beraten. Denn, auch das unterstrichen die Vertreter der Kirchenleiter zum Rücktritt, der sei aus ihrer Sicht nicht zwingend gewesen, wenn Rentzing offen mit seiner Vergangenheit umgegangen wäre und sich frühzeitig distanziert hätte. Otto Guse.
Ideal wäre es ja gewesen, wenn man das vor der Landesbischofswahl gewusst hätte. Und die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ja, wäre er Landesbischof, wenn er das vorher gesagt hätte? Und da wage ich mal die Behauptung, nein.
Der Bischof der Sächsischen Evangelischen Landeskirche ist über ungeklärte Verbindungen zu rechtsnationalen Gruppen und Organisationen gestolpert. Die Kirchenleitung in Dresden hat jetzt sein Rücktrittsangebot angenommen und will nun den Kurs der Landeskirche mit einer schärferen Abgrenzung nach rechts neu bestimmen. Ein Bericht war das von Bastian Brandau.
HR Info. Himmel und Erde.
19 Jahre lang war Rudolf Sirsch Generalsekretär des Koordinierungsrates der Gesellschaften für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Dachverband von vielen lokalen und regionalen Initiativen, die sich um den jüdisch-christlichen Dialog bemühen. Seit 70 Jahren gibt es diesen Koordinierungsrat. An diesem Wochenende wird das Jubiläum in Frankfurt groß gefeiert. Unter anderem ruft der Koordinierungsrat jedes Jahr zur Woche der Brüderlichkeit auf und verleiht die Buber-Rosenzweig-Medaille an Menschen, die sich besonders um den jüdisch-christlichen Dialog verdient gemacht haben. Aber wo steht dieser Dialog eigentlich in einer Zeit, in der viele wieder eine Zunahme des Antisemitismus beklagen?
Es sind keine leichten Zeiten für den christlich-jüdischen Dialog. Das weiß auch Rudolf Sirsch. Seit er im Theologiestudium angefangen hat, sich intensiv mit dem Alten Testament zu beschäftigen, fühlt er sich diesem Anliegen verpflichtet. Auch wenn er damit recht allein dasteht.
Es ist eine Minderheit, die sich damit beschäftigt und auseinandersetzt. Aber diese Minderheit hat die Möglichkeit, immer wieder Anstoß zu geben.
Gerade in den Kirchen vermisst er einen gelebten Dialog.
Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche, die haben wunderbare Erklärungen herausgegeben. Aber oftmals sieht man nicht, dass diese Erklärungen auch wirklich in jeder Kirchengemeinde unten angekommen ist.
Während seiner Amtszeit hat Zirsch zahlreiche Projekte angestoßen. Zum Beispiel hat er die evangelische Kirche in Deutschland motiviert, eine Stiftungsprofessur für den christlich-jüdischen Dialog einzurichten. Doch immer wieder ist er auch auf Widerstände gestoßen.
Aber es ist manchmal mühsam, immer wieder an diesem Themenkomplex zu arbeiten. Also ich finde das Ansporn, dass ich mich damit auseinandersetze und dass ich auf die Menschen zugehe, um ihnen zu sagen, du bist auf dem falschen Weg.
Das rechtsradikale Gedankengut sei immer vorhanden gewesen, sagt Zirsch. Aktuell werde es durch das Internet aber verstärkt. Auch die Kirche ist von Rückschritten nicht ausgenommen. Dennoch sieht Zirsch nach seiner langjährigen Arbeit als Generalsekretär auch Fortschritte.
Ich hätte nie für möglich gehalten, dass wir jetzt dastehen, wo wir stehen, dass sich die Rabbiner mit den Bischöfen treffen und sich austauschen und ganz offen miteinander sprechen.
Für die Zukunft wünscht sich Zirsch, dass die Arbeit des Koordinierungsrates mehr bei der Öffentlichkeit ankommt.
Wir müssen stärker mit den Medien kooperieren, dass wir über den Bereich stärker auch in die Öffentlichkeit kommen können.
Beim Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus sieht Zirsch nicht nur die religiösen Dialogpartner in der Pflicht, sondern auch die Politik.
Also nicht nur aufzurüsten die Polizei zu Recht und auch die Staatsanwaltschaft und Richter, sondern zugleich muss mehr investiert werden in die Bildung.
Auch nach seiner Verabschiedung aus dem Koordinierungsrat möchte sich Zirsch weiter für sein Herzensthema engagieren. Sein Ziel dabei ist?
Also ich wünschte mir, dass es keinen Antisemitismus mehr geben würde.
Der Koordinierungsrat der Gesellschaften für jüdisch-christliche Zusammenarbeit feiert an diesem Wochenende sein 70-jähriges Bestehen. Rudolf Zirsch war 19 Jahre lang der Generalsekretär. Im Gespräch mit unserer Reporterin Viola Rüdele hat er Bilanz gezogen, was im jüdisch-christlichen Gespräch inzwischen erreicht worden ist. Und damit komme ich zu unserem heutigen Himmel und Erde Sonntagsthema, ein Herbstthema. Denn der Herbst macht es uns ja vor, die Bäume lassen die Blätter fallen. Manche Menschen erfasst eine melancholische Stimmung, es heißt Abschied nehmen von der Fülle des Sommers, loslassen. Aber dieses Loslassen ist ja für uns durchaus eine schwere Übung. Wir sind es gewohnt, die Dinge in die Hand zu nehmen, uns zu optimieren, uns anzustrengen. Wir halten alles für machbar und sind nicht leicht bereit, die Dinge einfach so hinzunehmen. Dabei könnte uns eine Prise Fatalismus durchaus gut tun. Das meint jedenfalls der Journalist Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm darüber gesprochen.
Herr Drobinski, warum brauchen wir Deutsche aus Ihrer Sicht eine Prise Fatalismus?
Ich glaube, dass wir uns zu viel Perfektionismus angewöhnt haben und zu viel irgendwie, du musst dein Leben in der Hand halten, du musst es in die Hand nehmen. Also ich selber bin, glaube ich, auch eher ein Teilzeit-Fatalist, ist auch ein bisschen eine Ermahnung an mich selber. Natürlich plane ich mein Leben, natürlich bin ich jemand, der sagt, man kann die Gesellschaft verändern, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Aber ich glaube, es gibt inzwischen eine Tendenz, die richtig menschenfeindlich werden kann, nämlich wenn man glaubt, dass es sozusagen, dass alles veränderbar ist, dass alles planbar ist, dass alles vorhersehbar ist, dass alles mit absoluter Sicherheit gemacht werden kann, das lässt einen dann irgendwann so derart angstvoll auf den Punkt starren, an dem Dinge nicht mehr funktionieren, an dem das alles zusammenkracht. Und das macht, glaube ich, unglücklich.
Mhm. Denken Sie da eher an den Einzelnen oder entdecken Sie das auch im politisch-gesellschaftlichen Leben, dass wir da zu unentspannt sind?
Mhm. Das geht über den Einzelnen hinaus. Es fängt natürlich bei dem Einzelnen an, aber ich glaube, es ist so eine Optimierungsindustrie entstanden in den vergangenen Jahren, die einem schon auch manchmal den Angstschweiß auf die Stirn treiben kann. Also du musst immer an dir arbeiten, du musst immer besser werden, du musst gucken, dass du perfekt wirst. Die Zahl der Ratgeber, die das alle fordern und die da Wege hin finden, im Grunde zum perfekten Menschen, zum Optimierten, die ist unübersehbar. Und ich habe versucht, einen Anti-Ratgeber zu schreiben, nämlich zu sagen, du darfst nicht perfekt werden wollen. Ich glaube, dass der perfekte Mensch eine Horrorvision ist, dass es etwas ist, was wir gar nicht werden wollen dürfen, sondern wir sind, glaube ich, zum Glück unvollständige Menschen. Und zum Glück, das macht unsere Menschlichkeit aus, das Abgründige, das Schräge, das Unvollständige, das, was schief geht. Und wenn man das weiß, dann heißt es ja auch, du musst lernen, auch dein Leben in seine Unvollständigkeit und in seinen Abgründen auf sich zukommen zu lassen. Also das ist, glaube ich, was Gesellschaftliches. Und politisch, denke ich, gibt es so schon das Versprechen der absoluten Sicherheit. Also Horst Seehofer hat das mal gesagt, als es zur Trauerfeier dieses rechten Amoklaufs in München, hat er gesagt, der Staat muss Sicherheit ist das höchste Gut, hat er gesagt. Und das finde ich nicht. Ich glaube nicht, dass Sicherheit ist ein hohes Gut des Staates, aber nicht das höchste, dem sich alles unterordnen muss. Also die Freiheit, der Wohlstand, das gute Zusammenleben. Also ich glaube, dann kommen wir in eine sehr merkwürdige Gesellschaft.
Mhm. Wenn einer so einen Schuss Fatalismus lebt und sei es auch nur als Teilzeitfatalist, dieses schöne Wort habe ich jetzt eben bei Ihnen gelernt, dann kann der sich versöhnen mit dem Leben, wie es nun mal ist, so schräg wie es ist. Und wenn ich mir den vorstelle, dann sehe ich auch so ein kleines Lächeln auf dessen Gesicht. Ist das auch Ihr Bild?
Also ich glaube, Humor und Fatalismus gehören zusammen. Man kann viele Dinge im Leben tatsächlich nur mit Humor ertragen. Und der Humor hat ja auch sowas. Also der akzeptiert ja erstmal, dass die Welt so wie sie ist, und sagt aber, nimm sie nicht so wichtig. Also nimm das Merkwürdige, das Schräge, das Eigenartige, was da auf dich zukommt und lach drüber. Und lachen heißt ja schon auch, den Dingen das Absolute zu nehmen, sondern zu sagen, wenn du dich anguckst, heiliger Ernst, du bist ganz schön lächerlich. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Haltung.
Also ich habe in der Vorbereitung für unser Gespräch eigentlich schon festgestellt, ich bin schon relativ gut in Fatalismus, denn ich bin ein Pendler und ich muss täglich mit der Bahn fahren. Da habe ich ganz viele Menschen, die fatalistisch sein müssen, weil sie einfach vieles überhaupt nicht im Griff haben.
Ja, also tatsächlich ist das, als ich dieses Buch zum ersten Mal vorstellen durfte, das war auf der Leipziger Buchmesse, da kam ein Schneesturm mitten im März nochmal übers Land und alle Züge stoppten in Halle. Und da habe ich mir auch gedacht, komm, jetzt ist auch wurscht. Also erst habe ich mich aufgeregt und habe gedacht, ja, eine der Gelegenheiten, überhaupt mal so an sowas zu kommen, das passiert mir jetzt auch nicht so oft. Und ausgerechnet jetzt, shit happens, du sitzt im Schneesturm und nichts geht. Und dann habe ich tatsächlich das Glück gehabt, den letzten freien Platz eines Betriebsausflugs, die dann flugs einen Bus organisiert haben. Ich habe den 20 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, komm, ihr nehmt mich mit. Und dann durfte ich da auf dem letzten Platz sitzen und bin dann doch nach Leipzig gekommen und konnte meinem Publikum sagen, nie war Fatalismus so wertvoll wie heute, weil die kamen auch alle angeschlittert und keiner wusste, ob er da so richtig ankommt. Also in diesem Sinne hilft er selbst in unserer durchtechnisierten Gesellschaft, ist es, glaube ich, eine Haltung, die dann auch dazu führt, dass man halt dann den Eisenbahnwaggon nicht auseinandernimmt, sondern sich halt einfach denkt, man, dann lies halt länger oder was ich was. Was natürlich nicht heißt, dann trotzdem politisch auch mal von der Bahn zu fordern, irgendwie verbessern öffentlichen Personennahverkehr. Das ist sozusagen dann die Grenze des Fatalismus. Ich glaube, der heißt nicht, irgendwie ist doch egal, was die Bahn macht, sondern der heißt irgendwie, das, was du jetzt nicht ändern kannst, das nimm hin.
Loslassen können, die Dinge so sein lassen können. Zur Lebenskunst gehört heute auch eine Portion Fatalismus. Das meint der Journalist Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung und hat darüber ein kleines Büchlein geschrieben, über das Lob des Fatalismus. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen. Und über diese Kunst des Loslassens und des Seinlassens will ich mit Ihnen nachdenken im Himmel und Erde Sonntagsthema. Vielleicht können wir uns dafür ja auch ein paar Inspirationen holen von den Religionen der Welt. Denn die Gelassenheit ist durchaus nicht nur ein Thema für moderne Ratgeberliteratur.
Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
So ermutigt Jesus in der Bergpredigt seine Zuhörer zu einem sorgenfreien Leben. Bruder Paulus, Kapuzinerbruder an der Liebfrauenkirche in Frankfurt, überträgt diese Haltung auf seinen Alltag.
Ich lebe ja hier mitten in Frankfurt im Stadtzentrum. Da sehe ich die Leute alle rumrennen, als müssten sie noch irgendwas finden, irgendwas haben. Alle sind gehetzt und überhaupt nicht gelassen. Und da gucke ich aus meinem Kloster raus und denke mir, also, wenn ihr wüsstet, dass Gott in euch lebt und euch schon alles geschenkt hat, dann bräuchtet ihr gar nichts mehr, sondern alles, was ihr einkauft, ist immer nur ein kleiner Hinweis auf die große Fülle, die Gott euch sowieso schon gegeben hat.
Von einem entspannten Leben erzählt auch das Alte Testament. Im Buch Kohelet steht hinter allem ein sinnvoller Plan Gottes, der aber für Menschen nicht zu erkennen ist. Der Mensch soll sich damit begnügen, die eigenen Grenzen zu akzeptieren und in Ruhe sein Leben genießen.
Und ich sah, dass alle Mühe und alles geschickte Tun Neid des einen auf den anderen ist. Auch das ist nichtig und ein Greifen nach Wind. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Hände voll Mühe und Greifen nach Wind.
An einen göttlichen Plan hinter allem glauben auch Muslime. So können sie Ereignisse einfach hinnehmen und damit zufrieden sein. Diese Vorstellung heißt im Islam Kismet, auf Deutsch das Zugeteilte. Eine überlieferte Geschichte von Mohammed erläutert.
Der Gläubige weiß, dass das, was ihn getroffen hat, ihn nicht verfehlen konnte. Und das, was ihn verfehlt hat, ihn nie treffen konnte.
Für Buddhisten ist das Leben auf der Erde von Leid geprägt und letztlich sinnlos. Ziel ist es daher, sich von den Zwängen der Welt zu befreien. Buddha hat seinen Anhängern daher geraten, gelassen zu bleiben.
In steter Veränderung ist diese Welt. Wachstum und Verfall sind ihre wahre Natur. Die Dinge erscheinen und lösen sich wieder auf. Glücklich, wer sie friedvoll einfach nur betrachtet.
Sorget nicht, übt euch in Gelassenheit, lernt das Loslassen. An diesem Punkt sind sich die vielen Stimmen der Religionen erstaunlich einig. Im Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um die Kunst, die Dinge so sein zu lassen. Ein Lob des Fatalismus. Und dieses Loslassen wird für viele Menschen zu einer neuen Lebenseinstellung. Heißt zum Beispiel nur 37 Teile im Kleiderschrank. Können Sie sich das vorstellen? Minimalismus heißt dieser Lebensstil. Ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch. Diese Kargheit kommt vor allem in sozialen Netzwerken gut an.
Ich beschäftige mich seit 4 Jahren mittlerweile auf meinem Kanal mit Minimalismus.
Soziale Medien sind voll davon. Minimalismus. Egal ob YouTube, Instagram oder Spotify, überall gibt's das große Mantra vom Weniger ist mehr.
Am Anfang hat man noch diesen Kaufimpuls. Man geht in irgendwie ein Geschäft und sieht irgendwas Nettes und da muss man sich so ein bisschen zurückhalten, dass man das nicht kauft. Aber mit der Zeit verschwindet das und heute interessiert mich das überhaupt nicht.
Sagt die YouTuberin Minimal Mimi.
Und es kommt auch nicht darauf an, dass man nur 100 Dinge besitzt, sondern man das hat, was man für ein glückliches, erfülltes Leben benötigt.
Der Grundgedanke von Minimalismus ist denkbar einfach. Man verzichtet bewusst auf Konsumgüter, denn wer wenig besitzt, muss sich auch um weniger kümmern, hat dafür aber mehr Platz, Zeit und Geld. Das findet auch Tobias. Er lebt in einem Auto. In einer Reportage des YouTube-Kanals Y-Kollektiv sagt er:
Ich war selten so glücklich, ja.
Häufig beginnt der Start in ein minimalistisches Leben mit einem ähnlichen Gedanken wie bei Mirella Obert vom YouTube-Kanal Mir relativ egal.
Ich habe jetzt angefangen auszumisten und habe noch diesen Berg vor mir und meine Laune wird gerade richtig schlecht. Ich hasse diesen ganzen Kleinkram.
Die Antwort der Minimalisten: Weg mit dem ganzen Krempel. Einen gelungenen Anfang kann man zum Beispiel im Kleiderschrank machen. Capsule Wardrobe heißt das System. Dabei wird so lange ausgemistet, bis nur noch 37 Teile übrig sind.
Das Ziel ist eigentlich, dass man nur noch Lieblingsteile besitzt. Also alles, was man gerne trägt, was zusammenpasst, was vielseitig miteinander kombinierbar ist. Dadurch spart man sich halt morgens Zeit.
Und nicht nur die. Man verbraucht auch weniger Ressourcen. Vielen Minimalisten ist das besonders wichtig, denn es ist gut für die Umwelt, meint Philipp Sanders. Er hat im Fichtelgebirge ein Dorf für sogenannte Tiny-Häuser gegründet. Diese Häuschen sind meistens selbst gebaut und dürfen maximal 2,55 Meter breit und 7 Meter lang sein. Der ehemalige Architekturstudent ist überzeugt:
Sagen wir es so, wenn jeder so oder viele so leben würden, das würde auf jeden Fall einiges ändern, ja.
Nur noch 37 Teile im Kleiderschrank. Eine herausfordernde Übung im Loslassen. Aber das ist ein Trend, der vor allem in sozialen Medien Anhänger findet. Janika Kemmerling beschrieb uns diese Lust auf das Wenige. Soweit unser Sonntagsthema über die Kunst des Loslassens. Und damit geht dann auch diese Ausgabe von Himmel und Erde in HR Info zu Ende. Die Sendung gibt es als Podcast bei hrinforadio.de und vor allem auch in der ARD Audiothek. Da gibt es die neue Folge immer schon freitags und manche Gespräche hören Sie dort auch in einer ausführlicheren Fassung. Also abonnieren lohnt sich in der ARD Audiothek auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.